Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr gekommen seid, heute auch weiter in der Bibelstundenreihe über die Jünger Jesu, verändert in seiner Nähe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn Kinder mit einem Zeugnis von der Schule nach Hause kommen, sind manche Eltern so richtig stolz. Sie schauen sich das dann immer wieder an und freuen sich über die Leistung ihres Kindes. Manchmal machen sie sogar ein Bild davon, um sich daran zu erinnern, oder es zu verschicken, oder die Schlimmsten, die machen einen Status davon. Alles schon gesehen. Meine Eltern haben das nie getan. Es gab auch dafür einen einfachen Grund. Es gab nichts, worauf man hätte stolz sein können. In der Grundschule gab es am Anfang noch keine Noten, sondern einen Text, der geschrieben wurde, um den Schüler, das Kind, zu beschreiben. Ich dachte, ich lese mal ein, zwei Sätze vor aus meinem Zeugnis. Hier heißt es Folgendes. Nachdem Daniel seine anfängliche Scheu allem Neuen gegenüber, das der Schuleintritt mit sich brachte, überwunden hatte, nahm er zögernd Kontakt zu seinen Mitschülern auf, welcher verträglich und besonnen ist. Er beteiligt sich nicht immer an gemeinsamen Spielen und bedurfte zuweilen der Hilfe anderer. Allmählich konnte er zu den Lehrern seiner Klasse Beziehungen aufbauen. Sein Verhältnis wurde zusehends unbefangener und er suchte auch zuweilen das persönliche Gespräch. Daniel fühlte sich für die ihm überlassenen Schul- und Arbeitsmaterialien noch ein wenig zu wenig verantwortlich, wobei er nicht ohne Sorgfalt damit umging. Er war fähig, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen und sich an vereinbarte Regeln zu halten. Daniel arbeitet mit stark wechselndem Interesse am Unterricht mit, da seine Konzentrationsfähigkeit oft sehr leicht erlahmte. Seine Mitarbeit bedurfte oft der Ermunterung durch den Lehrer. Er bearbeitet Aufgaben mit wechselnder Konzentration, je nach körperlicher Verfassung, ist gut, gell? Und innerer Gestimmtheit und führte häufig Aufgaben nicht vollständig zu Ende. Daniel ermüdet insbesondere bei schriftlichen Arbeiten ziemlich rasch und es fiel ihm häufig noch schwer, sich an Vorgaben zu halten. Seine Hausaufgaben konnte er gelegentlich nicht vollständig vorweisen. Erste Klasse, meine Eltern sind schuld. Daniel hat den Leselehrgang abgeschlossen. Er scheut sich, zuweilen etwas vor der Klasse zu berichten, obwohl er sprachlich dazu durchaus imstande ist, und er berichtet dann mit etwas leiser Stimme. Nach entsprechender Ermunterung ist er jedoch meist bereit, Erlebnisse und Beobachtungen mitzuteilen. Geübte Wörter und Sätze kann er ohne größere Fehlerzahl aufschreiben. Mit kleinen Geldbeträgen kennt er sich aus. Ist heute immer noch so. Am Sachkundeunterricht hat er Freude und manchmal steuert er einen netten Beitrag dem Unterricht bei. Ja, das war's. So war ich in der ersten Klasse. Das ist die Beschreibung meines Charakters aus dem Jahr 1999. Und ich will anmerken, ich hatte nicht die beste Beziehung zu meiner Lehrerin, wie man vielleicht vermuten kann. Und das Bild, das sie meinen Eltern präsentiert hat in diesem Zeugnis, könnte positiver sein. Durchaus, das will ich alles zugeben. Aber die Beschreibung, die sie hier hinterlassen hat, an der wir uns erfreuen können, sie geht schon etwas in die richtige Richtung. Vielleicht würden jetzt einige von euch sagen, na, die Beschreibung, die ich hier vorgelesen habe, die passt gar nicht so wirklich zu mir. Aber jeder, der mich gut kennt, jeder, der schon mehr Zeit mit mir verbracht hat, würde bestätigen, dass das, was sie im Kern gesagt hat, heute noch zutrifft. Dass das im Kern mein Wesen ist, mein Charakter. Ich bin heute eigentlich immer noch so wie damals. Ich bin immer noch schüchtern, ich bin immer noch zurückhaltend und ich bin allem Neuen oder Schwierigen gegenüber vorsichtig. Vor allem Menschen. So bin ich heute noch. Und auch wenn ich heute noch immer von der Art so bin, hat Gott gewisse Dinge in meinem Leben verändert. So, dass er mich irgendwie für irgendeine Weise immer noch gebrauchen kann. So wie das vermutlich auch bei euch der Fall ist. Heute haben wir eine Lektion vor uns, die uns eine Sache beibringen will, die uns eine Sache lehren will. Auf der einen Seite bleibst du immer gleich. Der Charakter, den du hast, die Eigenschaften, die in dich hineingelegt sind, die bleiben immer in einer gewissen Weise vorhanden. Aber auf der anderen Seite verändern diese Dinge sich. Auf der anderen Seite bleiben sie nicht gleich. Und wir wollen uns heute einen weiteren Jünger anschauen aus dem Kreis Jesu, und zwar Jakobus. Ich habe ihn genannt Jakobus, den Hitzkopf. Und der Titel, der deutet schon sehr auf das an, was Jakobus für uns war, was er uns zeigt. Er war eifrig. Er war hingegeben, er war sehr temperamentvoll und wir wollen anhand von Jakobus heute sehen, wie Gott einen Menschen nimmt und diesen Menschen verwandelt. Und nicht einfach so, sondern er benutzt das Material, das in den Menschen vorhanden ist, das Material, den natürlichen Menschen, den er in ihn hineingelegt hat. Und C.S. Lewis erklärt das auf eine ganz gute Art und Weise. Er sagt, Gott macht aus uns nicht andere Menschen mit völlig neuen Persönlichkeiten, sondern uns selbst in erneuerter Form. Das ist das, was wir auch heute in gewisser Weise zusammen sehen wollen und uns anschauen wollen. Und was Lewis damit meint, ist, dass Gott nicht einen völlig neuen Menschen schafft, mit völlig neuen Charaktereigenschaften und wir nicht wiederzuerkennen wären, sondern er gebraucht das, was er zuvor in uns hineingelegt hat. Er verändert nicht einfach unser Verhalten oder unsere neue Art, sondern er macht uns zu völlig neuen Menschen aus dem, was wir bereits vorher waren. Der Charakter, der bildet sich, wie man vorher gesehen hat, in den ersten Jahren des Lebens. Dort formt sich unser Charakter durch das, was wir sind und das, was wir erlebt haben. Danach erleben wir Prägung, danach erleben wir Dinge, die uns verstärken oder wo es abgemildert wird, aber die meisten Charakterzüge werden dort schon festgelegt, geprägt und geformt und in diesen bestehenden Charakter hineingesetzt. Und das bedeutet letztendlich, bei der Wiedergeburt wird das Temperament, das wir haben, nicht einfach ausgelöscht und ersetzt, sondern der Charakter, die Stärken und die Persönlichkeit, diese Dinge, die nimmt Gott. Die Art, wie wir sind, er nimmt sie und er reinigt sie und er verändert sie und verändert uns dort an diesem Punkt. Aber meistens bleiben wir im Kern dennoch dieselbe Person. Und Jakobus, er ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Er zeigt uns, wie das so funktioniert. Und wir wollen uns heute anhand von Jakobus ansehen, wie er war, wie Gott ihn berufen hat, wie seine Rolle, seine Position unter den Jüngern war und welche Charaktereigenschaften er hatte und welches Vermächtnis ihm gegeben wurde oder welches Vermächtnis er hinterlassen hatte. Und bevor wir darauf eingehen, wie Jesus ihn berufen hat, möchten wir uns gemeinsam anschauen, woher er kam, welche Prägung er hatte und was wir so über ihn erfahren können. Zuerst erfahren wir über Jakobus von seinem Vater. Der Vater ist Zebedäus. Jakobus wird immer beschrieben als der Sohn des Zebedäus. Und Zebedäus, er war ein Fischermeister. Er war sehr eigenständig, hatte einen eigenständigen, gut geführten Fischerbetrieb. Und hier in Markus 1, Vers 20, da wird das erwähnt. Und sogleich rief er sie, also Jesus, da gehen wir später noch drauf ein. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern in dem Schiff und gingen weg ihm nach. Das bedeutet, dieser Betrieb, er war groß genug, er war so gut geführt, dass es auch Angestellte gab, Tagelöhner, die dort mitgearbeitet haben und die diesem Zebedäus mit seinen Söhnen unterstellt waren. Wann immer diese Personen aus dieser Familie des Zebedäus erwähnt werden, wird dieser Vater mit erwähnt. Und wenn das passiert in der Bibel, wenn Personen in Aufzählungen oder in Geschichten erwähnt werden und immer der Vater mit angeführt ist, dann bedeutet das, dass das ein bekannter Mann war, der Verbindungen hatte, der Beziehungen hatte. Das heißt, dieser Mann, er ist von größerer Bedeutung gewesen. Da gehen wir dann in einer anderen Bibelstunde nochmal darauf ein. Also das wissen wir schon mal über Jakobus, seinen Vater, der eine wichtige Rolle spielte. Er hat auch einen Bruder, der heißt Johannes, ist der kleine Bruder. Johannes war jünger. Johannes der Apostel war dieser Bruder von Jakobus. Und Johannes, der bekommt immer wieder diesen Zusatz, das wissen wir. Er ist der Bruder von Jakobus und deshalb wissen wir, dass er der Jüngere war. Das habe ich beim letzten Mal erklärt. Derjenige, der den Zusatz Bruder bekommt, war der Jüngere und der Ältere wird stets angesprochen mit dem Sohn des Zebedäus. Und dann heißt es immer wieder Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes. Dann wissen wir, Jakobus war der Ältere, Johannes der Jüngere. So ist auch dieses Beispiel anhand von diesem Vers. Als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Das ist eine Rangordnung sozusagen innerhalb der Familie. Und daher können wir wissen, dass Johannes der jüngere Bruder von Jakobus war. Und dann hatte er noch eine Mutter. Ich gehe mal so weit und vermute, dass diese Mutter Salome ist, die uns auch festgehalten wird in den Evangelien. Die Bibel sagt zwar nicht sehr ausdrücklich, dass Salome die Mutter von Jakobus war, aber ich vermute es sehr stark. Wenn wir die Stellen einmal miteinander vergleichen, die wir sehen können, dann fällt das sehr auf. Ich lese mal diesen Vers vor. aus Markus Kapitel 15, Vers 40. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, das ist bei der Kreuzigung, unter denen auch Maria Magdalena war und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und Joses und Salome, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Also hier werden einige Frauen aufgezählt in einer gewissen Rangordnung, wie sie da waren. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen, auch ein Apostel, ein anderer Jakobus, und Joses und dann die Frau Salome. Sie wird immer wieder erwähnt. Und das ist eine gewisse Rangordnung, in welcher wir sehen können, auch bei den Aposteln, wie die Personen eine Position vor Jesus eingenommen haben. Und in einer Parallelstelle, das ist dann Matthäus 27, wird das ähnlich beschrieben, nur mit einem anderen Zusatz. Es waren aber viele Frauen dort, die von Weitem zusahen, solche, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, also einen sehr ähnlichen Wortlaut. Unter diesen waren auch Maria Magdalena, die Mutter des Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Die Mutter von Jakobus, sie war dabei gewesen, als all das passiert ist. Sie ist Jesus auch mit nachgefolgt und sie war mit dabei. Und ich gehe stark davon aus, dass sie auch hier mit dabei war. Sie war auch dabei gewesen, als einige Frauen kamen, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Das wird uns auch festgehalten. Dann Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauft Maria und Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Hier werden also auch wieder verschiedene Frauen genannt. Maria Magdalena, die kennen wir ganz gut. Dann eine Maria, die Mutter von diesem Jakobus, dem Kleinen. Das ist der Sohn des Alpheus, und Salome. Und Markus zeigt bereits in Kapitel 15, Vers 40, welche Maria das ist. Also bleibt eigentlich diese These übrig, dass Salome die Mutter von Jakobus und Johannes gewesen sein muss, die Söhne des Zebedäus. Das können wir soweit über Jakobus sagen. Wir können auch sagen und wissen das, dass er ein Freund, ein guter Freund von Petrus und Andreas war, auch schon bevor sie zu Jesus gekommen sind. Die Bibel zeigt das auf, dass Jakobus und Johannes diese Freunde von Petrus und Andreas waren, nicht nur freundschaftlich, sondern auch beruflich. Es gibt da diese Situation, wo sie im Boot sind und Jesus geht in das Boot von Petrus und er lehrt von diesem Boot aus eine größere Menschenmenge. Der predigt und danach sagt er zu Petrus, jetzt fahr mal hinaus und lass deine Netze noch mal hinab. Und er sagt, ja, wir waren schon die ganze Nacht draußen, und aber weil du es bist, machen wir es noch mal. Und sie fahren hinaus und dort reißen die Netze fast, weil sie so viel Fische gefangen haben damit. Und dann heißt es, und sie winkten ihren Genossen, in dem anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Also Petrus und Andreas, sie sind dort, fahren hinaus und sie winken ihren Genossen zu. Und dieses Wort Genossen kann auch mit Teilhaber oder Geschäftspartner oder Freund übersetzt werden, was bedeutet, dass sie wohl gemeinsam in diesem Fischernetzwerk zusammengearbeitet haben. Sie waren so wie gleichwertige Kollegen oder Unternehmer. Und in Vers 10 im gleichen Kapitel, in Lukas 5, wird dann gesagt, oder ab Vers 9, denn Entsetzen hatte sie gefasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Also hier können wir sehen, da wird eine Beziehung geklärt. Sie waren Freunde und sie haben zusammengearbeitet. Und so können wir ziemlich genau ausmachen, wer denn eigentlich die Familie von diesem Jakobus war, was so sein soziales Umfeld war und wie seine Beziehungen gestrickt waren. Aber jetzt wollen wir uns auch ansehen, wie Jakobus in dieses Jüngerschaftsprogramm von Jesus aufgenommen wurde, wie er denn berufen wurde. Und das lesen wir nach in Matthäus 4, ab Vers 18. Lest gerne mit, ich habe den Text einmal vorne mit dabei oder in eurer eigenen Bibel. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus, also er sieht zuerst Simon und Andreas und er sieht sie bei ihrer Arbeit am Ufer und er beruft sie und sie verlassen alles, was sie haben und sie ihre Arbeit und ihren Job und so und sie gehen Jesus nach, sie folgen ihm direkt nach. Und dann geht Jesus ein Stück weiter am Ufer und er sieht diese zwei anderen Brüder, Jakobus und Johannes, wie sie mit ihrem Vater arbeiten und ihre Netze flickten und sie tun das Gleiche. Sie folgen diesem Ruf von Jesus, sie verlassen alles, was sie da haben. Sie verlassen ihren Vater, sie verlassen ihre Arbeit, ihre ganze Existenz und sie verlassen ihr Schiff und sie folgen Jesus nach. Wir können uns also ziemlich sicher sein, dass Jakobus und Johannes Jesus hier nicht zum ersten Mal kannten, sondern vielmehr Johannes schon Jesus gekannt hat und seinem Bruder Jakobus davon erzählt hatte. Ich habe es letzte Woche erklärt, dass Andreas bei Johannes dem Täufer war und zuerst dort ein Schüler von diesem Johannes dem Täufer war. Und dann, als Johannes der Täufer Jesus gesehen hatte und ihn verheißen hat, sie ihn verlassen haben und ihm nachgegangen sind. Und dieser andere Jünger, der dabei war, das war Johannes, der jüngere Bruder von Jakobus. Deshalb gehen wir davon aus, dass Jakobus auf jeden Fall schon einiges über seinen Bruder Johannes gewusst haben muss über Jesus und sie einen Draht zu Jesus hatten. Also das war nicht die erste Begegnung, das war eine Folgebegegnung von anderen. Wir sehen über die Jünger auch Dinge, und da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Wir sehen immer wieder Dinge in ihrem Leben, die nicht gepasst haben. Wir sehen Charaktereigenschaften, wir sehen Begebenheiten, wo wir sagen würden, ja, da haben sie nicht richtig gehandelt, da hatten sie Fehler, da hatten sie Macken, da hatten sie Schwierigkeiten. Und wir werden auch heute bei Jakobus einige dieser Dinge finden. Und die sind uns sehr detailreich beschrieben in der Bibel. Aber wir dürfen diesen Sprung zu dem Wesen und zu den Problemen dieser Apostel nicht zu schnell machen. Denn dann verpassen wir einiges. Wir müssen erstmal stehen bleiben und uns bewusst werden, hier an dieser Stelle, sie haben alles verlassen. Sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus nachgegangen. Sie haben alles aufgegeben für Jesus. Sie haben ihren Vater zurückgelassen, ihre Familien zurückgelassen. Sie haben ihren Verdienst, ihre Existenz, ihr Einkommen verlassen. Das, worauf auch andere angewiesen gewesen sind, die Familie, die sie versorgt haben, sie haben sie zurückgelassen. Bei Petrus wissen wir, er war schon verheiratet, er war vielleicht ein Stück weit älter als die anderen. Er hat all das hinter sich gelassen. Sie mussten in diesem Moment alles für Jesus opfern und die Beziehung zu Jesus zu bekommen. Und das war besonders und das ist nicht normal. Sie mussten viel mehr liegen lassen, viel mehr hinter sich lassen, als wir das heute müssen. Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, können wir im Normalfall genauso weiterleben am nächsten Tag. Aber als Jesus diese Jünger berufen hat, haben sie alles liegen lassen müssen, hinter sich lassen müssen, um Jesus nachzugehen. Und dessen sollten wir uns bewusst werden, sie hatten nichts mehr. Sie gaben Jesus alles in diesem Moment. Er rief sie, sie ließen alles stehen und liegen und liefen Jesus nach. Das ist bemerkenswert. Das ist besonders. Das ist eine große Opferbereitschaft. Und das führte Jakobus zu einer besonderen Beziehung mit Jesus, weil er nicht irgendein Jünger war, sondern er war ein Jünger im engsten Kreis von Jesus. Das führt uns zu seinem Rang, sein Rang in der Gruppe. Er gehörte nämlich zum engsten Kreis der Jünger. Es gibt diesen inneren Kreis, in dem Jesus nur mit drei Jüngern unterwegs war. Nur mit drei Jüngern eine ganz besondere Beziehung hatte. Und es gab Momente, Gespräche und Situationen, die nur dieser kleinen, exklusiven Gruppe vorenthalten waren. Ich möchte einige dieser Stellen einfach erwähnen. Die erste ist die Auferstehung oder die Auferweckung der Tochter des Jairus. Jesus wird hier gerufen, weil ein 12-jähriges Mädchen krank zu Hause liegt. Und bis Jesus zu diesem Mädchen kommt, um zu helfen, ist sie bereits gestorben. Und Jesus kommt in dieses Haus und dort ist eine große Trauer, dort ist viel Weinen und Klagen. Und er will in dieses Zimmer gehen, wo dieses tote Mädchen liegt. Und er schickt alle raus aus dem Haus und sagt ihnen, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft nur. Das sind die Worte, mit denen er die Menschen dann herausschickt. Und es dürfen nur drei Jünger mit. Petrus, Jakobus und Johannes, diese drei dürfen mit Jesus mitgehen. Und Jesus ist dann dort bei diesem Mädchen und er ruft sie aus den Toten. Er weckt sie zum Leben und sie wacht auf. Und er lässt ihr Essen bringen. Und den Jüngern sagt er dann, dass sie niemandem sagen sollen, was sie dort erlebt haben. Und auch den Eltern. Also Jesus tut dieses große Wunder und nimmt nun diese drei Jünger mit. Draußen stehen unglaublich viele Leute und die anderen Jünger stehen auch draußen und er nimmt nur diese drei mit. Er weckt sie zum Leben und sagt, aber pscht, niemand sagen, gell? Es gab also Geheimnisse in dieser kleinen Gruppe von Jüngern. Eine weitere Begebenheit, die Verklärung des Herrn. Jesus nimmt diese drei Männer mit auf einen hohen Berg und jetzt wurde er vor ihnen verwandelt und sein ganzes Angesicht fängt an zu strahlen, so hell wie die Sonne, das beschreibt Matthäus sehr gut, und seine Kleider, sie werden strahlend weiß, so wie Licht, und Mose und Elia kommen mit zu Jesus, um mit Jesus zu reden, und das sehen diese drei Jünger, sie sind dabei und sehen das. Und dann kommt noch, dass eine Wolke sie überschattet und aus dieser Wolke heraus die Stimme Gottes ertönt, dass das sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Und die Jünger, sie fallen verständlicherweise zu Boden, wie ohnmächtig, wie bewusstlos, und sie bekommen es mit einer ordentlichen Portion Angst zu tun. Und ich denke, dass es dir und mir ähnlich gehen würde, wenn wir das erleben würden, wenn wir das sehen würden. Aber auch hier passiert etwas Ähnliches. Als Jesus mit seinen Jüngern danach den Berg wieder heruntergeht, dann sagt er ihnen, dass sie niemandem etwas davon erzählen sollen, bis er aus den Toten auferstanden ist. Auch hier ist es eine Begebenheit, die die Jünger für sich behalten sollen. Diese drei, sie sollen auch den anderen nichts sagen. Interessant, oder? Dass sie das auch für sich behalten sollen, über so etwas zu schweigen, war sicher nicht einfach. Anschließend sehen wir auch diese Begebenheit im Garten Gethsemane, als Jesus nach dem Passamahl in den Garten ging, um dort zu beten, und er nimmt erstmal alle seine Jünger mit. Und er geht mit allen seinen Jüngern in diesen Garten hinein und lässt dann diese ersten Jünger, diese größere Gruppe von Jüngern dort und nimmt drei Jünger mit. Schon wieder die gleichen, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er nimmt sie mit an den Ort, wo er beten will. Und er sagt zu ihnen, bleibt hier. Und wacht und betet mit mir in dieser Stunde der Versuchung. Und er geht noch ein Stück weiter, um dort für sich zu beten. Jesus lässt also die Jünger sogar wissen in diesem Moment. Er sagt ihnen, meine Seele ist betrübt, betrübt bis zum Tod. Das sagt er zu diesen drei Jüngern. Und dann geht er ein Stück weiter, um zu beten. Aber die Jünger, sie schlafen ständig ein bei diesem Gebet. Und sie können Jesus gar nicht beistehen. Sie können nicht für Jesus da sein oder diesen Moment gar nicht wirklich miterleben. Auch diesen Moment erlebt Jakobus mit. Auf der einen Seite bekommt er hier so einen besonderen Blick in das Herz Jesu, dem er weiß, er ist so betrübt. Er ist betrübt bis zum Tod. Das ist ein Begriff, mit dem man heute auch Depressionen beschreiben würde. Diesen Blick bekommt er auf Jesus. Auf der anderen Seite wird er überwältigt von seiner eigenen Schwachheit und schläft ständig ein, kann nicht für Jesus da sein oder für die anderen da sein, kann diesen Moment des Gebets gar nicht miterleben. Auch das ist eine Situation, die nur diesen dreien vorbehalten war. Aber schließlich auch die Endzeitrede. In Markus 13, Vers 3 wird das dann erwähnt, dass hier einige Personen, da ist es dann eine Vierergruppe, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas war auch noch dabei. Sie sitzen dort mit Jesus gegenüber vom Tempel auf dem Tempelberg und sie fragen ihn aus über das Ende der Dinge. Und diese Ölbergrede war für diese Männer dann bestimmt. Jakobus war einer von ihnen, der diese Worte zuhörte. Wenn wir also diese vier Begebenheiten nehmen, dann wissen wir, dass Jakobus in der ganzen Gruppe eine besondere Rolle hatte. Zum einen war er der große Bruder von Johannes. Wir können also ein Stück weit davon ausgehen, dass auch Johannes sich von Jakobus abhängig gemacht hat oder auf ihn geschaut hat und ihn geschätzt hat. Sie beide kommen zusammen in diesen engeren Kreis. Was auch ein Anzeichen dafür ist, dass sie sehr eng miteinander waren, diese zwei Brüder, dass sie wohl unzertrennlich waren. Jesus gibt ihnen auch einen Spitznamen, der für sie beide gemeinsam gilt. und sie werden immer die Söhne des Zebedäus genannt. Aber auf Jesus bezogen hat Jakobus noch eine sehr besondere Rolle, denn er war bei diesen Erlebnissen, bei diesen Gesprächen dabei. Er wusste Dinge, die den anderen verborgen waren. Er hat Dinge gesehen, die die anderen nicht gesehen haben. Es gab Situationen, Momente, von denen die anderen nichts wussten. Und dann laufen sie gemeinsam weiter. Und Philippus und Thomas und Bartholomäus und wie sie alle heißen, sie wissen gar nicht, was auf diesem Berg passiert ist. Sie wissen gar nicht, wie es Jesus ging im Garten, als er gebetet hat. Sie wissen all diese Dinge noch gar nicht. Aber Jakobus schon. Er weiß es, er hat es gesehen. Er war dabei. Er hat eine besondere Beziehung zu Jesus. Er war ein viel engerer Schüler von Jesus als die anderen. Er sah Jesus auf dem verherrlichten Berg. Er sah diesen verherrlichten Jesus, der strahlt und leuchtet wie die Sonne. Das hat Jakobus gesehen. Jesus war aber auch zerbrochen im Garten. Und diesen zerbrochenen Jesus, diesen ernsthaft betenden Jesus, der Blut schwitzte beim Beten, auch diesen hat Jakobus gesehen. All diese Dinge haben sicherlich einen großen Eindruck bei ihm hinterlassen und haben seine Augen, mit denen er diesen Herrn Jesus gesehen hat, geformt und geprägt. Das war seine Rolle, das war seine Position unter den Jüngern. Aber noch viel mehr wissen wir Dinge über seinen Charakter. Wie er denn war. Die Evangelien, sie geben uns einen sehr guten Einblick über den Charakter von Jakobus und sein Bruder. Und wir wollen einige Stellen davon ansehen, um diesen Abriss auch über ihn zu haben, wie Jakobus war. Die erste Begebenheit finden wir in Markus 3, Vers 13. Ich möchte auch diese Verse vorlesen. Hier heißt es über Jesus: Und er steigt auf einen Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er gab Simon den Beinamen Petrus. Und Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, die Söhne des Donners. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon der Kananäer und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Hier werden die Jünger noch mit aufgezählt. Also hier in dieser Berufung der Jünger merken wir, dass Jesus ihnen diesen Beinamen gegeben hat. Diesen Brüdern diesen Beinamen gegeben hat, aber nicht wirklich so positiv wie bei Petrus. Du bist jetzt Fels, du bist ein großer Stein, du wirst die Gemeinde prägen, sondern eher einen realistischen Namen. Einen Namen, den sie in ihrer Gegenwart wohl verdient haben. Söhne des Donners. Und wisst ihr, im Jüdischen war das nicht ungewöhnlich, dass man einen Spitznamen gegeben hat, passend zum Charakter. Wenn man eine Besonderheit hatte in seinem Wesen, dann hat man einem einen Spitznamen gegeben, der das am besten beschreibt. Vielleicht können wir auch in der Gemeinde irgendwann damit anfangen, dass wir uns Eigenschaften heraussuchen und euch dann Spitznamen geben, um euch zu zeigen, woran ihr noch arbeiten könntet oder so. Vielleicht nächstes Jahr dann als Jahresziel. Aber in diesem Namen dieser Brüder sollte deutlich werden, dass die Brüder laut waren, impulsiv, heftig, emotional aufbrausend und sie den Drang hatten, überzureagieren. Und dafür waren sie bekannt. Sie waren bekannt dafür, dass sie wirklich Feuer in sich hatten auf der einen Seite. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber sie waren wohl schwierig zu bändigen. Und Jesus gibt ihnen diesen Namen, um ihnen zu zeigen, dass sie in ihrer Art sehr temperamentvoll sind und das sollte durch den Namen zum Ausdruck gebracht werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese zwei Brüder sehr viel Stimmung gemacht haben in der Gruppe. Dass sie im Positiven oder auch im Negativen sehr viel Stimmung verbreitet haben und sie wie so ein Barometer in der Gruppe waren, wie gut der Tag oder schlecht der Tag eben läuft. Und sie ein gutes Gegenüber für Petrus waren in Diskussionen, wer vielleicht der Größte unter ihnen ist. Das waren sie. Sie bekommen diesen zu Beginn bereits, diesen Namen von Jesus, der ihr Wesen aufzeigt. Und wie das konkret ausgesehen haben kann, das sehen wir eigentlich an zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist, auch eine Geschichte, in der etwas Besonderes passiert. Ich lese sie kurz vor, das sind nur ein paar Verse aus Lukas 9, Vers 51. Und es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen, und er sandte Boten vor dem Angesicht her, vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um Vorbereitungen für ihn zu treffen. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber die Jünger, Jakobus und Johannes, es sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer solle vom Himmel herabfallen und sie verzehren, wie auch Elia tat? Er wandte sich aber um und tadelte sie, und sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus will also nach dem Weg nach Jerusalem einen Zwischenstopp in einem Dorf der Samariter machen, wo Samariter leben. Und kurz gesagt, Samariter, sie waren ein Mischvolk zwischen Juden und zugezogenen Völkern, die letztlich viele Gemeinsamkeiten mit den Juden hatten und dem Glauben der Juden. Sie glaubten auch an die größten Teile des Gesetzes, aber sie hatten einen eigenen Tempel. Sie hatten eigene Traditionen, sie hatten eigene Priester, die sie bestimmt haben und so weiter. Und daraus entstand eine Feindschaft, könnte man sagen, zwischen Juden und Samariter. Die war nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen. Und die Samariter, sie hatten ihren eigenen Tempel, ihren eigenen Berg der Anbetung. Und die Juden, sie hatten Jerusalem als Ort der Anbetung. Das wird auch so ein bisschen deutlich, als Jesus mit der Samariterin am Brunnen spricht. Da sprechen sie auch darüber, wo ist es besser anzubeten, auf eurem Berg oder auf unserem Berg und so weiter. Das ist dann damit gemeint. Und Jakobus und Johannes, sie hören davon, dass die Samariter dort Jesus feindlich gegenüber gestimmt sind, weil er will nach Jerusalem gehen und sie wollen diese Reise dahergehend nicht unterstützen. Und als sie das hören, bieten sie Jesus dann einen freundlichen Dienst an, die Stadt etwa von Feuer verzehren zu lassen. Und sie vergleichen sich selbst dann ganz nett mit Elia. Und das ist irgendwie interessant, weil Elia hat auch Feuer vom Himmel geholt, aber um ein Opfer damit zu treffen, das verzehrt wurde. Aber sie hatten vor, das ganze Dorf auszulöschen. Da wäre wahrscheinlich das Beispiel von Sodom angebrachter gewesen, um ihre These zu stützen oder ihren Vorschlag. Aber worum geht es hier? Eigentlich nur, eine Gruppe ist nicht bereit, Jesus ein Gastzimmer zu geben. Sie wollen ihm also kein Hotelzimmer zur Verfügung stellen und deshalb denken sich die Jünger, ach, dann löschen wir doch einfach mal die ganze Stadt aus. Hier wird ziemlich gut sichtbar, dass diese Brüder dazu neigen, überzureagieren und vorschnell in Eifer zu geraten, was nicht unbedingt positiv ist. Aber wir verstehen, warum Jesus ihnen den Namen Donnersöhne gegeben hat, weil sie waren bereit, ziemlich schnell zu handeln. Das wird so deutlich an den Worten, die sie wählen. Herr, willst du, dass wir sagen? Also Jesus, willst du, dass wir das einfach kurz übernehmen? Du musst nur Ja sagen und wir übernehmen dieses Wunder für dich. Du musst dich gar nicht anstrengen. Jesus sagt nur ein Wort und wir erledigen den Rest. Von der Stadt bleibt nichts übrig. Als ob es ihre Kraft wäre, als ob sie die Superhelden wären, um das tun zu können, was Jesus hier nicht wollte oder nicht könnte. Und hier kommt dieser Hitzkopf aus Jakobus so richtig heraus. Er ist bereit, wegen einem nicht bewilligten Hotelzimmer ein Dorf auszulöschen. Wenn wir das so sehen, verstehen wir, wie viel Arbeit Jesus mit seinen Jüngern hatte. Eine weitere Geschichte, die sehr zum Ausdruck kommt, da geht es um Plätze im Himmel. Und hier möchte ich einen Auszug lesen, ab Vers 20 in Matthäus 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Und sie sagt zu ihm: Sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen zu ihm: Wir können es. Und er spricht zu ihm: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber eine meiner Beobachtungen ist, wenn Kinder immer größer werden. Dann bekommt man schnell das Gefühl, dass die Kinder auf einmal selbstständig sind und einen gar nicht mehr brauchen. Und sie können den Weg ohne Papa und Mama irgendwie weitergehen. Und sie sagen dann auch schon immer so, ja, ich bin jetzt groß, ich kann das. Und sie fragen auch gar nicht mehr nach, sie gehen einfach ihren Weg. Und sie sehen die Welt mit ihren eigenen Augen. Und dann gibt es immer wieder Momente, dass all das auf einmal vergessen. Und sie wollen wieder zu Papa und Mama auf den Schoß oder wollen zumindest in der Nähe sein. Auf dem Schoß ist es dann irgendwann peinlich. Und dann geht es immer so weiter. Sie können sich nicht ganz lösen. Dann gibt es immer wieder noch Momente, da sind sie immer noch einfach kleine Jungen oder Mädchen, die die Liebe ihrer Eltern brauchen. Und so ein Moment ist das hier bei den Donnersöhnen. Die so voller Eifer sind, die vorschnell im Handeln sind, die bereit sind zu bitten, dass eine Stadt von Feuer verzehrt wird, die trauen sich nicht. Sie verstecken sich hinter ihrer Mama, die zu ihnen kommt und mit Jesus reden soll. Und Jesus kannte sie wahrscheinlich sehr gut, weil sie auch stellenweise unterwegs war mit Jesus und ihm dort gedient hat. Und ihre Beziehung war gut genug zu Jesus, dass sie zu ihm kommen konnte und ihn so etwas bitten konnte. Und Jesus fragt diese zwei Donnersöhne, könnt ihr denn meinen Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sagen, ja klar, kein Problem, machen wir. Wir wissen heute vielleicht besser, was dieser Kelch bedeutete, als damals die Jünger, dass sie wussten. Sie werden den Kelch trinken, aber die Platzauswahl, sagt Jesus, die ist vorherbestimmt. Die ist schon lange vergeben. Es gibt eine Parallelstelle, wo das auch beschrieben wird, in Markus Kapitel 10. Dort wird es ein Stück weit anders oder der Fokus anders beschrieben. Und da heißt es, und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, treten zu ihm und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt, die zu einem kommen und sagen, kannst du mir was versprechen? Aber sie sagen noch nicht, worum es geht. Und logischerweise fragen die dann, ja was? Und sie wollen eigentlich, dass man ihnen ein Blankoversprechen gibt, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Weil sobald man gesagt hat, worum es geht, will man es ihnen gar nicht versprechen. Und genau das haben die Jünger versucht. Und sie sagen, Jesus, kannst du uns versprechen, kannst du uns eine Sache versprechen, egal worum es geht? Und Jesus sagt, ja was wollt ihr denn? Ist doch klar, dass er das nachfragt und er kann ihnen diese Bitte nicht erfüllen. Und das löst in dieser Gruppe ein kleines Problem aus, nämlich die anderen, das heißt dann in Vers 41, die anderen 10 das hören, also die anderen Jünger das hören, fingen sie an, unwillig zu werden. Und ich glaube, unwillig an dieser Stelle ist noch ziemlich positiv ausgedrückt, wie die Jünger sich dann gefühlt haben müssen, nämlich rechts und links. Es gibt nur zwei Plätze, rechts und links, und die beiden wollen dort sitzen. Das kommt nicht sehr gut an bei den anderen. Sie finden diese Anfrage von Johannes und Jakobus nicht wirklich hilfreich und förderlich für die Gruppendynamik und sie kritisieren sie dafür. Und ich kann das gut verstehen. Ich hätte mich wahrscheinlich auch sehr daran gestört. Wir wissen, es gab viele Gespräche unter den Jüngern, die schwierig waren, wo sie gestritten haben. Wer ist denn der Größte unter uns? Wer ist Jesus denn am nächsten? Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus, Johannes und Jakobus in diesem Streitgespräch die Gruppenführer waren. Aber manchmal, da erwischen wir uns, ich weiß nicht, wie es euch geht, da erwischen wir uns, dass wir uns so ein bisschen über die Jünger stellen und sagen, die haben es einfach nicht gecheckt. Demut wäre doch angebracht gewesen, anstatt Stolz. Aber ich habe mich versucht, in ihre Lage hineinzuversetzen und ich muss sagen, ich wäre genauso, 1:1. Jesus war mit Abstand im ganzen Land die bekannteste Person, die dort unterwegs war. Und diese 12 Männer waren die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Jesus hat alles mit ihnen besprochen. Er gab ihnen Macht. Er gab ihnen Autorität, Wunder zu bewirken, Dämonen auszutreiben, kranke Menschen heilen zu machen. Und diese 3 nimmt er nochmal mehr mit. Und sie sehen die exklusivsten Dinge bei Jesus. Und er sagt ihnen, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und 12 Stämme Israels richten. Und alle Menschen, die zu Jesus wollen, müssen an 12 Bodyguards vorbei, die Jesus dort beschützen. Das ist doch schwer zu denken, dass man keine besondere Rolle im Reich Jesu haben würde, oder? Das ist doch schwer zu denken, sich zu erniedrigen und andere Menschen höher zu stellen, wenn man so ein Leben bei Jesus führen kann. Die Eigenschaft von Jakobus, sie wird nur angeheizt, wie wir uns das gut vorstellen können. Der laute, impulsive, glühende Charakter in seinem Eifer will er alles schnell für Jesus lösen, für Jesus brennen und so nah wie möglich, so eng wie möglich bei Jesus sein. Aber Jesus ging mit Jakobus nicht diesen Weg. Er gewährt ihm nicht den engsten Platz bei sich in seinem Reich, sondern er wählt ein anderes Leben für Jakobus. Interessant, dass er die zwei Brüder so unterschiedlich geführt hat. Der eine, der bekommt ein langes Leben und muss viel durchmachen. Der Jüngere, der Ältere, er hat ein kurzes, ein brutales Leben. Deshalb lasst uns auch einmal auf das Vermächtnis von ihm blicken. Denn Jakobus, seine Sichtweise war oft an diesen Momenten gebunden. Er dachte an das Jetzt. Er hat im Jetzt gelebt und nicht so sehr an den langen Weg mit Jesus gedacht. Aber der Tod von Jesus und die Gefangennahme und das Leiden, das war für die Jünger sehr überraschend. Das kam irgendwie aus dem Nichts für sie und sie haben nicht daran gedacht, auch wenn Jesus das mehrfach angekündigt hat. Ich bin vorher ein bisschen darauf eingegangen, dass Jesus über den Kelch mit ihnen gesprochen hat und ihnen sagte, könnt ihr denn meinen Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie werden diesen Kelch trinken müssen und Jesus bestätigt das auch. Und bei dem einen bedeutete das, letztendlich sehr lange zu leben, als längster der Apostel zu leben, Briefe zu schreiben, gegen eine Irrlehre zu kämpfen, durch viel Leiden zu gehen. Für den anderen bedeutete es der schnelle Tod. Jakobus, er ist der einzige Apostel, von dem uns ein Märtyrertod überliefert ist. Also direkt in der Bibel lesen wir von seinem Märtyrertod. Der erste Apostel, der diesen Tod starb, etwa 44 nach Christus. Und da heißt es dann, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Jakobus wurde also mit dem Schwert enthauptet von Herodes und wir wissen in der Apostelgeschichte sonst auch vorher nicht wirklich viel von Jakobus. Wir wissen nicht, wie viel er diente, ob er in größeren Predigten oder sonst wie diente unter Menschen. Das wissen wir alles nicht genau. Das ist uns nicht überliefert. Aber wir müssten uns auch hüten davor, schlechter über Apostel zu denken, von denen wir nicht viel wissen. Manchmal ist es so, wir sehen Petrus und sagen, oh ja, der hat den Job sehr ernst genommen. Wir lesen von Johannes und sagen, der hat es auch sehr ernst genommen und Paulus sowieso. Und die anderen, die Spuren sind irgendwo um nichts verlaufen. Aber so war es nicht, überhaupt nicht. Nur weil wir wenig davon wissen, heißt es nicht, dass sie ihren Job oder ihr Amt nicht ernst genommen hätten. Auch sie hatten eine feste Aufgabe, ein festes Amt von Jesus bekommen, der sie nachging, um sie zu erfüllen. Aber wovon wir hier ausgehen können, und ich bin mir sicher, Jakobus, er war ein Donnersohn. Und er war ein Hitzkopf, aber einen, den Jesus verändert hat. Als Jesus festgenommen wurde, sind sie alle weggelaufen. Alle, ohne Ausnahme, alle sind weggelaufen. Kurz vorher haben noch alle versprochen, für Jesus in den Tod zu gehen. Wir lesen das von Petrus, aber danach heißt es, und alle anderen sprachen ebenso. Also als Jesus festgenommen wurde, sind sie alle weggelaufen. Haben es alle mit der Angst zu tun bekommen und auch dieser Hitzkopf Jakobus war weggelaufen. Aber dabei war es nicht geblieben. Kurze Zeit später, einige Jahre später, stirbt er als erster Apostel den Märtyrertod. Aber er starb nicht, weil er weggelaufen ist. Er starb nicht, weil er sich zurückgezogen hat oder sich zurückgehalten hat, weil er einer von vielen in einer großen Menge war. Nein, er verstarb vermutlich deshalb diesen Märtyrertod, weil er ein Hitzkopf zur Ehre Gottes geworden ist. Weil er weiterhin laut war, weil er weiterhin impulsiv war und seinen Jobs für Jesus sehr ernst genommen hat. Seine Grundeigenschaften, die wir in den Evangelien lesen konnten, die wir festgehalten haben, die sind geblieben. Er wollte weiterhin um Jesu Willen aktiv sein, nicht sparsam sein. Er wollte weiterhin für Jesus 100% geben, alles geben, seine ganze Kraft, sein ganzes Wesen, seine ganzen Emotionen Jesus geben, so wie er eben war. Und ich bin mir sicher, dass er das für Jesus getan hat. Und dass Jesus all das Störende in seinem Charakter, das, was uns auch stört, wenn wir es lesen, dass er das nach und nach weggenommen hat. dass er es entfernt hat, dass er ihn gereinigt hat, so dass Jakobus im Kern zwar immer noch derselbe war, im Kern genau dafür als erster sterben musste. Früher wollte Jakobus Feuer über ein Dorf regnen lassen, wegen eines nicht buchbaren Hotelzimmers. Aber jetzt ging er für Jesus, für die Gemeinde freiwillig in den Tod. Das ist die Wandlung, die er durchgemacht hat. Und diese Thematik, die können wir auch sehen, wenn wir an andere Apostel denken. Paulus zum Beispiel, er war ein eifernder Verfolger der Gemeinde, der sich über jeden, der gefangen genommen oder getötet wurde als Christ, Genugtuung empfand und sich darüber gefreut hat. Und er hat sich gefreut, wenn er dazu beitragen könnte, wenn es noch mehr werden. Diese Eigenschaft, diesen Eifer, diese Hingabe, die er für diese Mission hatte, die war tief in seinem Wesen verankert, aber halt mit Sünde vermischt, mit Sünde gekennzeichnet. Später dann, als er für Jesus lebte, als er Christ wurde, blieb diese Eigenschaft da. Das hat sich nicht verändert, aber sie hat sich auf Jesus konzentriert. Und jetzt empfand er Freude für jeden, der sich Jesus anvertraut hat. Jetzt hat er sich über jeden gefreut und um jeden gekämpft und für sich um jeden bemüht, sie zu retten für Jesus, Gemeinden zu gründen. Diese Wesenszüge sind immer noch die gleichen in ihrer Natur, aber sie werden verändert. Jesus nimmt das Potenzial heraus, um es für sich zu gebrauchen. Genauso mit Petrus, das ist das Gleiche. Er hat viel sündiges Potenzial unter den Jüngern gehabt. Er hat viel an seinem eigenen Vorteil gesucht und an sich selbst gedacht. Aber Jesus hat ihn verändert. Und er machte Petrus dann nicht zum Letzten. Er blieb der Erste unter den Jüngern. Er blieb der Vorsteher, der Klassensprecher. Aber er brannte jetzt ganz für Jesus und nicht mehr für sich selbst. Das Wesen blieb gleich, die Charaktereigenschaften blieben gleich, aber Gott wandte es zu seinem Vorteil. Das tut er in deinem und in meinem Leben. Und wenn wir jetzt über unseren eigenen Charakter nachdenken, so wie wir sind, stell dir einfach ein Zeugnis vor, das über dich geschrieben wird, nicht aus der ersten Klasse, sondern aus deinem jetzigen Jahr, das du erlebst. Dann werden wir wahrscheinlich zwei Kategorien wiederfinden können. Entweder Eigenschaften, die gut sind, das sind die, die in meinem Zeugnis gefehlt haben. Aber in unserem heutigen Leben können wir das wahrscheinlich sehen. Eigenschaften, die Jesus bereits geformt hat, die er genommen hat und verändert hat. Oder Eigenschaften, die er noch zu seiner Ehre formen muss, die er noch verändern muss. Denk einmal darüber nach, über dein Wesen, dein Charakter. Was ist für dich typisch? Wie würden Menschen dich beschreiben, wenn sie dich in wenigen Worten beschreiben müssten? Wie würde Gott dich beschreiben in wenigen Worten? Mit welchen Eigenschaften? Welche Eigenschaften würden dich am ehesten treffen? Vielleicht siehst du in Jakobus eine Ähnlichkeit zu dir und sagst, ja, ich überhitze auch schnell in Dingen, die ich sage oder tue oder denke vielleicht nur. Und ich bin auch ähnlich leidenschaftlich und vorschnell und laut. Oder vielleicht bist du auch genau das Gegenteil von Jakobus, dass du langsam in deinen Gedanken bist, sparsam, zurückhaltend, vorsichtig, traust dich wenig, entscheidende Schritte zu gehen. Aber ich will uns drei Hauptfragen mitgeben, die uns helfen können, unseren eigenen Charakter hier auf den Prüfstand zu stellen, um Jesus neu erlauben zu können, diesen Charakter zu nehmen, ihn zu formen, damit wir ihn mehr verherrlichen. Die erste Frage ist, welche Situation, und ich fasse dort Worte hinein, Handlungen, Gedanken, Reaktionen und auch Gewohnheiten offenbaren dir, dass du in deinem Charakter noch Veränderung brauchst. Wir haben Jakobus gesehen, seine Situationen gesehen, die uns beschrieben sind. Und sie haben uns gezeigt, er ist ein Hitzkopf, er ist ein Donnersohn. Er hat schnell gehandelt und stark impulsiv gehandelt und gedacht. Und diese Schlüsselstellen über Jakobus, sie offenbaren uns den alten Jakobus. Sie zeigen uns, wo hat dieser Jakobus Veränderungen gebraucht? Welche Situationen des Alltags offenbaren dir deine Bedürftigkeit der Veränderung, die du nötig hast? Und wenn du einmal abends im Bett liegst und über den Tag nachdenkst, was habe ich denn erlebt an diesem Tag, in dieser Woche oder am Ende des Jahres, vielleicht über das Jahr hindurch, dann offenbaren dir all diese Situationen, wie du eigentlich bist. Und wenn du dann nicht dabei stehen bleibst, sondern ein bisschen weiter nachdenkst, dann fällt dir auch auf, wo brauche ich denn eigentlich Veränderung? Wo muss denn das, was in meinem Leben nicht passt, mein Charakter, der oft Jesu Verherrlichung, Gottes Ehre im Weg steht, verändert werden? Ich bin mir sicher, du findest etwas, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst. Eine weitere Frage, die wir mitnehmen können, welche Situationen, auch hier Worte, Handlungen, Gedanken, Reaktionen und Gewohnheiten offenbaren dir, dass Jesus bereits an dir gearbeitet hat, dass du ihn in einem Punkt verherrlichen darfst, und ich sage darfst und nicht willst oder kannst, sondern darfst, weil er es verändert hat, weil es sein Werk war. Und manchmal schauen wir in unser Leben und uns fällt auf, Mensch, mit dieser einen Sache habe ich gar nicht mehr so sehr das Problem. Ich koche nicht mehr über in diesem einen Problem oder in dieser einen Sache, wie es früher so war. Ich habe mehr Geduld als früher. Ich habe mehr den Durchblick, mehr Ruhe, sonst irgendetwas. Dinge, die dich früher verletzt haben oder verärgert haben, tun es vielleicht nicht mehr. Gewohnheiten, die früher so fest in deinem Leben waren, die sind nicht mehr da, weil sie zur Ehre Jesu verändert wurden. Wie gehst du damit um? Geben wir Gott die Ehre dafür, dass wir in unser Leben hineinschauen und nur dankbar sein können, dass er es verändert hat, weil es vielleicht grauenvoll wäre, so weiterleben zu müssen für immer? Geben wir ihm die Ehre dafür? Danken wir ihm dafür? Wichtige Frage. Und die dritte Frage, welche Situationen zeigen dir, dass du erneut die Bereitschaft brauchst, dich in deiner Hingabe Jesus neu hinzugeben? Manchmal sind wir so sehr beschäftigt, manchmal sind wir so sehr in unserem Leben drin, dass uns gar nicht auffällt, dass sich unser Charakter auch zurückentwickeln kann. Dass sich Dinge, auf denen wir uns vielleicht ausgeruht haben, dass sie sich rückentwickeln können. Mir ist das in einem Zeitpunkt meines Lebens gar nicht aufgefallen, nämlich als wir unser Haus umgebaut haben. Schon fast 10 Jahre her. Und wir haben dort renoviert und ich habe eigentlich Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe nur wenige Stunden geschlafen und Feierabend war erst um Mitternacht auf der Baustelle und das ging Monate so. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gereizt bin, dass ich ungeduldig bin, dass ich ruhelos bin. Bis es mir in meiner engsten Familie, in meiner Ehe aufgezeigt wurde und ich dachte, das ist echt ein hässlicher Charakter, der da rausgekommen ist. Aber diese Situationen waren wichtig für mich, zu erkennen, dass ich mich neu dem Herrn hingeben muss, mich ganz auf ihn ausrichten muss, weil Dinge sich zurückentwickeln können in unserem Leben und wir wieder neu diese Entscheidung treffen müssen, uns ihm hinzugeben. Dinge können zurückkommen in unser Leben. Faulheit, Gereiztheit, Undankbarkeit, Unzufriedenheit. Sie können zurückkommen und sind auf einmal wieder in uns drin. Obwohl wir dachten, wir sind's losgeworden und sind's doch nicht. Diese Situation, sie können uns aufzeigen, dass wir uns neu ihm zur Verfügung stellen müssen. Uns neu diesem Herrn Jesus hingeben müssen, damit wir fortwährend von ihm verändert werden. Jakobus, er lief weg, als Jesus gefangen genommen wurde. Aber er kam zurück in seine Hingabe und er starb. Er starb den Märtyrertod im Zeugnis für Jesus. Doch wir sind dazu gerufen, für Jesus zu sterben. Nicht unbedingt als Märtyrer, wortwörtlich, sondern im übertragenen Sinn alles für ihn hinzugeben. Ein Leben der Hingabe für ihn zu führen, das ihn ehrt und verherrlicht. Und Gott segne uns, wenn wir diese Lektion von Jakobus mitnehmen in unser Leben und gebe uns die Gnade, dass auch wir diese Veränderung erleben können zu seiner Ehre. Amen. Lass uns noch aufstehen. Ich möchte auch diesen Teil mit Gebet abschließen, bevor wir dann noch ein Lied singen. Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Nähe verändert werden können, in Beziehung zu dir verändert werden können, dass es deine Arbeit ist, dein Werk, dass es etwas ist, das du tust, an uns und in uns tust. Wir möchten dich dafür ehren, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du uns das aufzeigst. Uns aufzeigst, wo wir Veränderung brauchen, wenn wir auch über diese Fragen nachdenken und sie mitnehmen können in unseren Alltag, in unser Gebet und beten, Herr, dass du dich auch auf diese Weise in uns und an uns, in unsere Gemeinde, in unserem Leben, in unseren Familien und auch in unserem Herzen verherrlichst und dich groß machst, Herr. Amen.